Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bücherpodcast Seitenweise Glück. Es ist nicht nur eine Folge, es ist sogar eine Sonderfolge. Und nicht nur das, wir haben heute auch einen Gast im Studio. In unseren Sonderfolgen von Seitenweise Glück besprechen Hella und ich immer mal nicht nur Bücher, aber wir werfen auch immer mal einen Blick hinter die Kulissen der Literaturwelt, der Bücherszene, weil es da super viele spannende Sachen zu entdecken und zu besprechen gibt, finden wir. Wir haben schon mit Literaturagentinnen gesprochen, mit Lektorinnen und heute haben wir jemand hier, der uns mitnimmt in eine, wie wir finden, auch sehr spannende Welt der Literatur, oder?
Genau, denn es geht um das Thema Ghostwriting. Und bei uns im Studio ist Nina Fecke. Hallo, liebe Nina.
Hallo, liebe Hella. Hallo, liebe Dörte. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
Ich kann mir den Witz nicht verkneifen. Es ist das erste Mal ein Geist im Studio.
Finde ich toll. Kann ich voll gut mitleben.
Ein Ghost bei uns. Ich finde, du hast mit Abstand die coolste Berufsbezeichnung, die wir jemals hier im Studio hatten. Wir haben uns vor kurzem bei einer Buchvorstellung kennengelernt und waren direkt verliebt in deinen Beruf und haben gesagt, du musst hierher kommen. Wir haben uns getroffen im Kapitel 3, das ist ein Büchercafé hier in Hamburg und es wurde das Buch vorgestellt von und mit Eva Lohmann, Wie du mich ansiehst. Das besprechen Dörte und ich auch demnächst hier im Podcast.
Cool.
Hast du schon gelesen, Dörte?
Nee, noch nicht.
Ich auch. Nee, noch nicht.
Unser ich Pensum, hab's gelesen.
Ja, hast du gelesen. Okay. Dann komm doch einfach nochmal vorbei.
Okay. Genau. Du darfst jetzt auch nichts darüber erzählen, weil wir möchten da ganz, wir möchten uns überraschen lassen.
Versprochen.
Genau, aber erzähl doch mal, liebe Nina, wer du bist, was du so machst und wie du zum Ghostwriting gekommen bist.
Ich bin eigentlich Journalistin. Ich habe vor eigentlich kurz nach dem Abi mich für diesen Beruf entschieden und auch dann einen klassischen Weg in den Journalismus gemacht und arbeite seit Mitte 20 als Print- und Online-Journalistin für verschiedene Tageszeitungen, Zeitschriften und bin vor 8 Jahren nach Hamburg gezogen. Hamburg war immer so ein bisschen mein New York. Ich dachte so, wenn du es hier schaffst, dann schaffst du es überall. Und ja, weil ich das Gefühl habe, in Hamburg float irgendwie die Kreativität anders. Ich finde die Menschen hier sehr offen. Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl und beruflich auch so richtig irgendwie. Und als ich nach Hamburg kam, habe ich noch eine Weile in Festanstellung als Journalistin gearbeitet, habe mich dann aber selbstständig gemacht nach, ich glaube, 3 Jahren hier ungefähr. Und dann kam es so, dass durch einen Zufall selbstverständlich ich irgendwann beim Ghostwriting gelandet bin. Es war so, dass eine Bekannte mich angesprochen hat, die wusste, dass ich viele Interviews, viele Porträts und Reportagen schreibe. Und die fragte mich dann, könntest du das auch in lang, also in Buchform, weil sie für eine Influencerin jemanden, also einen Ghost, ihr habt es auch genau richtig gesagt, man sagt auch gar nicht immer nur immer Ghostwriter, sondern einfach nur Ghost, einen Ghost gesucht hat. Und habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich glaube, ich will es versuchen. Und dann ging's los. Und das ist, ja, ich glaube, 5 Jahre her.
Und welches Buch war das damals?
Das ist original das einzige Buch, über das ich nicht sprechen darf.
Ah, okay.
Da bin ich wirklich so richtig hinter verschwunden. Okay. Und tauche auch namentlich nirgends auf. Das ist aber eher selten. Also eigentlich in irgendeinem Verzeichnis steht man als Ghostwriter oder in einem Impressum steht man eigentlich immer.
Also das heißt, dass du wirklich so geisterhaft nicht da bist, sondern hinter dem Text stehst und da wirkst, das ist auch eher die Ausnahme.
Also so extrem ja, in dem Sinne, dass normalerweise ist es so, dass man auf dem sogenannten Schmutztitel, also die Seite, also wenn man das Cover aufschlägt quasi und dann nochmal Titel und Autor steht, da steht dann auch der Name des Ghosts oder er steht im Impressum, in der Titelei oder selbst wenn er da nicht steht, steht er meistens in der Deutschen Nationalbibliothek, ist er verzeichnet und unter sowas wie Redaktion oder so oder aber auch Mitautor, Autorin und manchmal läuft es aber so, dass aus verschiedenen Gründen, würde ich sagen, dass man dahinter völlig verschwindet. Und die Person, die, deren Leben es ist, dann sagt, sie hätte das selbst geschrieben. Und das ist der Deal.
Und wenn du sagst, es sind verschiedene Gründe, Kannst du da ein paar Beispiele geben?
Also nicht ganz aus eigener Erfahrung. Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal solche Deals gibt, weil manche Prominente vielleicht einfach auch wollen, dass sie da als alleinige AutorInnen stehen. Ich glaube, dass es auch, beziehungsweise ich habe gehört von Konstellationen, wo der Promi zum Beispiel selbst etwas schreibt und dann im Verlag eine Lektorin oder ein Lektor dieses Buch wirklich krass überarbeitet und lesbar macht und verstehbar macht und fühlbar macht und was einen so ein Buch und so eine in dem Fall Autobiografie eben erfüllen soll. Diese Varianten gibt es. Es kann aber auch sein, dass die, und jetzt fange ich einfach gleich mit so einem kleinen dirty Ding an, aber es weiß ja keiner, worum es geht. Es kann einfach auch sein, dass die Zusammenarbeit schwierig läuft und der Ghost vielleicht sagt, ach, das passt gar nicht so sehr zu meinem Portfolio, das ist gar nicht so sehr Zeugnis meiner Arbeit, das ich so in der Welt haben will. Ich halte mich da namentlich einfach mal raus.
Ach, interessant, weil da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass das natürlich auch so sein kann, dass der Ghost... Die Ghostin? Gendert man das?
Ich habe es bislang noch nicht gegendert.
Dass der Ghost die Ghostin sagt, nee, ist auch eigentlich, möchte ich eigentlich auch gar nicht, weil ich, meine nächste Frage wäre jetzt nämlich gewesen an dich, wie schwer oder leicht dir das fällt, dann einfach auch so zu verschwinden?
Ehrlicherweise total leicht, weil, also ich höre die Frage ganz oft, auch so privat, wenn ein Buch rauskommt, das ich als Ghost geschrieben oder begleitet habe, dann sagen auch meine Freundinnen immer, Mann, aber du hast es doch geschrieben und warum sagt die jetzt im Interview, sie hat es geschrieben? Das ist der Deal. Also das ist völlig klar, eigentlich von vornherein, und deswegen ist es auch total okay. Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, geschrieben oder mitgeholfen. Mhm. Wie gestaltet sich denn der Beruf eigentlich? Also gibt es Projekte, wo du ausschließlich schreibst? Gibt es Projekte, wo man zusammen irgendwie schreibt oder wo du dann quasi das Lektorat übernimmst? Wie sieht das genau aus?
Es gibt alle Formen. Ich arbeite am liebsten so, dass ich viele Intensivinterviews führe, viele Gespräche mit der Person, gerne auch face-to-face. Also wir sitzen dann irgendwo 3 Tage zusammen und sprechen von morgens bis abends. Ich nehme das alles auf, zum Teil kapitelweise, wenn wir schon die Struktur für das Buch haben. Ansonsten sprechen wir einfach über das Leben. Ich habe dann aber Interviews vorbereitet, so wie im journalistischen Alltag im Prinzip auch. Ich nehme die auf und dann transkribiere ich die, habe dann viele Stunden Material. Und dann gibt es immer auch ein Probekapitel, wo die Person sagen kann, jawohl, Tonalität passt, da sehe ich mich. Oder eben nicht. Dann justiert man nochmal nach. Und dann, so mache ich das, tauche ich wirklich ab fürs Schreiben und melde mich dann wieder mit dem fertigen Manuskript bei der Person. Ich habe das in meinem ersten Ghostwriting anders gemacht und es hat nicht gut funktioniert. Wir haben uns viel zwischendurch gesynkt und ich glaube, es ist einmal das Problem unter Umständen, dass die Person, deren Leben das ist, dann sagt, ja, aber in Kapitel 2 fehlt ja noch das. Und dann muss ich sagen, ja, aber das kommt in Kapitel 6, keine Sorge. Und dann hat man
das
so...
Das hat so, entschuldige, dramaturgische Gründe dann zum Beispiel, ne, weil du so Dramaturgie reinbringst.
Ganz genau.
Wollte ich unterbrechen. Ja.
Nee, finde ich gut, ganz wichtiger und guter Punkt, ganz genau. Die Dramaturgie, also man hat viele Gespräche, die man sich eigentlich sparen könnte. Und ich glaube, für die Person ist es einfach gut, weil es ja selbst meistens eben nicht Menschen sind, die beruflich schreiben. Das fertige Ding in den Händen zu halten. Das ist manchmal schwierig zu akzeptieren, weil da viel Aufregung, viel berechtigte Ungeduld ist, weil das meistens auch das erste und einzige Buch ist einer Person. Da muss man dann auch so ein bisschen beschwichtigen und viel Sicherheit vor allem geben, habe ich gemerkt, und Ruhe. Und aber nochmal zurück zum Prozess. Ich gebe dann das fertige Manuskript an die Person und dann hat die ein paar Wochen Zeit zu lesen und dann gibt es ein großes Wiedersehen, Treffen oder einen Termin, wo ich Rückmeldung bekomme. Und dann arbeite ich gegebenenfalls nochmal um und ein und so weiter. Und dann geht es im Normalfall an den Verlag. Und so gefällt mir das ziemlich gut. Ich weiß, dass manche Ghosts das auch anders machen. Ich habe das Gefühl, es funktioniert einfach sehr gut so.
Welche Rolle spielt Vertrauen in dem ganzen Prozess?
Oh Gott, die größte. Also nach den fachlichen Fähigkeiten, wie eben Schreiben und Dramaturgie, ist Vertrauen das Ding schlechthin. Es ist auch eine ganz andere Dimension als im Journalismus. Ihr wisst es selbst, ihr seid ja auch Journalistinnen. Natürlich muss ich für jedes Interview auch irgendwie ein gewisses Vertrauen von der Person bekommen, dass sie mir Sachen sagt, dass sie sich wohlfühlt. Da ist es nochmal eine ganz andere Dimension und man kommt sich in den Themen. Es sind natürlich auch in meinem Fall, also nicht natürlich, aber in meinem Fall sind es sehr persönliche Themen und dann passieren auch Gefühlsausbrüche, die sonst in meinem Berufsalltag auf keinen Fall passieren. Und die Person muss auch, und das kann schwierig sein, und das kann ich auch nachvollziehen, die muss auch ganz doll loslassen können. Die legt dir ihre Geschichte in die Hände und muss dann sagen, okay, und jetzt mach was draus. Und das ist schwierig, glaube ich.
Hattest du auch mal die Situation, dass du ein, was sagst du denn, Kunde, Kundin?
Ich sage Protagonistin meistens, ja.
Dass du Protagonistinnen getroffen hast und nach 2-3 Tagen gemerkt hast, irgendwie funktioniert das, die Chemie zwischen uns stimmt nicht und ich weiß und ich habe im Gefühl, da kommt nichts so, also kommt kein Buch raus, womit wir beide zufrieden wären.
Ich hatte das einmal, das war, also normalerweise generiere ich die Ideen selbst oder mit eben der Protagonistin und da war es eine Art Auftragsarbeit vom Verlag, die an mich herangetragen wurde, ob ich das machen wollen würde und da war es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, okay, könnte vielleicht schwierig werden und wurde dann prompt auch schwierig und nach dem ersten Kapitel beziehungsweise nach dem Probekapitel war es schon so kompliziert, dass ich vorgeschlagen habe, dass ich vielleicht nicht die Richtige bin für diesen Job und die Person sich einen anderen Ghost suchen sollte.
Okay, weil es persönlich dann nicht stimmt oder weil die Vorstellungen auseinandergehen oder weil du das Gefühl hast, du müsstest dich vielleicht von Stil und Tonalität her, du passt dich da ja bestimmt auch immer ein bisschen an oder schreibst auch im Zweifelsfall nach Wunsch, ne? Also wenn jetzt jemand sagt, hätte ich gern ein bisschen knackiger, ein bisschen dynamischer, ein bisschen frecher, weiß ich nicht was da, ne? Oder ein bisschen getragener oder so. Also dann kannst du das umsetzen. Ja. Aber wenn du das Gefühl hast, es geht so komplett in eine andere Richtung, das wäre dann auch ein Grund, warum du sagst.
Also ich sehe das, glaube ich, sehr professionell. Es ist jetzt gar nicht mal so, dass ich sage, ich finde die Person nur so okay sympathisch. Damit könnte ich total leben. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man noch so ein bisschen Abstand hat. Aber es ist so, dass ich, glaube ich, das Gefühl habe, ihr engagiert mich hier, damit ich einen bestimmten Job mache. Und dieser Job bedeutet eben auch, dass ihr mir insofern im Idealfall vertraut, dass ich euch berate darin, dass ich sage, wenn wir die Dramaturgie jetzt umwerfen, passiert unter Umständen Folgendes. Dein Buch wird vielleicht gar nicht gelesen. Vielleicht steigt die Leserschaft nach Kapitel 3 aus und das willst du ja nicht. Und es gibt ja nicht das eine richtig oder das eine falsch und deswegen kommt man da dann halt manchmal nicht zusammen. Und wenn ich glaube, das Gefühl habe, ich kann fachlich nicht das bringen, wofür ich eigentlich engagiert werde, dann tue ich mich schwer. Und dann bin ich wahrscheinlich raus, also nicht so vor Ort, ne? Aber wenn ich so das Gefühl habe, das wird nichts und es gibt eben, und da sind wir wieder beim Vertrauen, wir kommen da nicht zusammen, weil die Person vielleicht auch sagt, ich fühle nicht, was die sagt und deswegen vertraue ich der auch nicht, dann wird es, glaube ich, schwierig.
Du hast gerade gesagt, normalerweise kommst du auch mit Ideen oder mit einer Protagonistin, mit einem Protagonisten zusammen und dann bietet ihr es einem Verlag an. Wo findest du denn so Ideen?
Ich könnte jetzt diesen journalistischen Leitsatz sagen, die Geschichten liegen auf der Straße und manchmal ist es auch so, aber ich finde die tatsächlich oft auch durch meine journalistische Arbeit. Also das aktuelle Projekt, was im Januar rausgekommen ist, ist ein Buch zum Thema Dating Ü50, es heißt Jung Ü50 sucht, habe Falten, sehe aber auch deine nicht mehr so gut. Da ist die Protagonistin original eine Person, die ich für das Hamburg-Ressort der Zeit porträtiert habe. Die habe ich aber wiederum doch gefunden auf der Straße, in Anführungsstrichen, über Gespräche eben. Und die hatte ein imposantes, eindrückliches Leben. Und ich war zweimal sogar für das Porträt bei ihr. Also es war wirklich ein großer Termin und eine große Geschichte. Und sie ist gerade auch, Gabriele Pochhammer heißt sie, viel in Interviews und in den Medien unterwegs. Und ich habe gehört, dass sie die Geschichte immer so rum erzählt, dass sie sagt, dass ich gesagt habe, Gabi, wir müssen ein Buch über dein Leben schreiben. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass Gabi gesagt hat, Nina, kannst du ein Buch mit mir zusammenschreiben? Ich weiß nicht, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und ja, dann haben wir das gemacht. Also tatsächlich über meinen Job und auch, dass Menschen mitbekommen, dass ich Ghostwriterin bin und mich dann anrufen und sagen, ich hätte hier jemanden, der würde auch gerne über sein Leben ein Buch schreiben oder geschrieben haben, geschrieben sehen. Und dann kommt da so ein Kontakt zustande.
Und was würdest du sagen, wie lange braucht's? Also wenn jetzt jemand sagt, wie lange dauert's denn, bis es fertig ist, sind das, gibst du dann Stunden an oder Wochen oder Monate?
Ich gebe Monate an.
Ja, okay.
Und ich würde sagen, also wenn man mal nicht beim Schreibprozess anfängt, sondern wirklich beim Kennenlernen, Exposé erarbeiten und so weiter. Also ich gehe es einmal chronologisch durch. Du triffst dich, wenn es wirklich bei Null beginnt und hast viele Gespräche und dann erarbeitet der Ghost danach ein Exposé, das wirklich auch sehr ausführlich ist. Also es ist dann wirklich auch schon Kapitel für Kapitel steht fest, was passiert, wann. Und dann geht das an die Literaturagentin, den Agenten, der versucht es zu verkaufen. Dann kann es passieren, dass es 2-3 Wochen dauert, bis sich jemand meldet und sagt, hätten wir vielleicht gerne. Es kann aber auch länger dauern. Im Idealfall gibt es dann eine sogenannte Auktion, wenn mehrere Verlage das Buch kaufen wollen, beziehungsweise das Manuskript. Und dann gibt es da nochmal Gespräche und dann guckt man, wo passt es inhaltlich am besten, wo gibt es das Geld, das ich mir vorstelle, das Honorar, das ich mir vorstelle. Der Name ist natürlich vielen auch nicht egal.
Also der Verlagsname.
Ganz genau. Und dann ist irgendwann verkauft, dann gibt es einen Vertrag. Ich bin dazu übergegangen, dass ich auch erst anfange zu schreiben, wenn ich den Vertrag habe. Ich weiß, dass viele Ghosts einfach so loslegen und dann unter Umständen wirklich dumm aus der Wäsche gucken, weil vielleicht irgendwie man dann doch abspringt und man hat schon wochenlang gearbeitet und kriegt vielleicht keine Kohle. Albtraum-Szenario geht für mich gar nicht. Also wird unterschrieben, dann lege ich los und dann habe ich meistens meine Interviews entweder schon im Kasten oder ich führe sie, dann transkribiere ich die, dann gehen sicherlich nochmal 2 Wochen um und dann tauche ich ab zum Schreiben und dann kommt es ein bisschen drauf an, ob das Buch jetzt 200 oder 300 Seiten hat und wie anspruchsvoll es ist. Der Schreibprozess dauert so zwischen 3 Monate und 5 Monate, würde ich sagen. Das Datingbuch ist zwar auch unterfüttert mit ernsten Anekdoten und man muss sich ja auch mal ein bisschen schlucken und vielleicht auch ein Tränchen verdrücken, aber man kann auch viel lachen und loslassen. Das habe ich in 3 Monaten geschrieben. Jetzt gerade bin ich noch in den letzten Zügen mit einem Buch mit einem sehr ernsten Thema. Und da habe ich, glaube ich, 5,5 Monate dran geschrieben. Um es kurz zu machen, alles in allem, ich würde mal sagen, zwischen insgesamt 4 bis 6 Monate, dann kriegt man das Ding zum Verlag. Und bis es dann natürlich gedruckt werden kann, dauert es nochmal ein paar Wochen oder Monate.
Klar, und dann haben die Verlage natürlich auch ihre eigene Idee, wann sie es dann veröffentlichen
das auch
wollen. Ne?
Ganz genau.
Wann es ins Programm passt.
Okay, jetzt habe ich schon über Kohle gesprochen. Ne?
Darf ich das? Unbedingt. Ich finde das toll, man muss über Kohle sprechen.
Okay, cool. Also jetzt hast du gerade gesagt, es geht dann sozusagen nach Gesprächen und Manuskript in die Verhandlungen mit Verlagen. Wenn das nicht durchgeht oder nicht gekauft wird, wirst du dann trotzdem bezahlt oder wie läuft das?
Also man lässt sich das Exposé auf jeden Fall bezahlen von meistens der Protagonistin, dem Protagonisten. Sonst wäre das unter Umständen ein Leergeschäft oder eine Nullnummer und das geht natürlich nicht, weil so ein Exposé, da sitzt man sicherlich 1-2 Wochen dran.
Mhm. Ja. Und für Menschen, die gerne kreativ sind und gerne auch mal Hintertexten verschwinden quasi, klingt das wie so ein richtiger Traumjob. Kann man denn davon leben, liebe Nina?
Also ich lebe nicht ausschließlich davon. Ich habe, seit ich selbstständig bin, 3 Standbeine. Es hat sich alles so ein bisschen zusammengezimmert. Als ich anfing mit der Selbstständigkeit, habe ich ausschließlich als freie Journalistin gearbeitet, für Print und Online. Davon konnte ich nicht gut leben. Dann kam das Ghostwriting dazu, dann wurde es ein bisschen besser. Und dann kam noch mein drittes Standbein dazu. Ich doziere und unterrichte auch VolontärInnen, also NachwuchsjournalistInnen. Mit diesen 3 Standbeinen kann ich in der Selbstständigkeit ganz gut leben. Man muss mutig sein im Verhandeln, man muss unbedingt verhandeln. Sonst kommt man schnell unter die Räder, aber es funktioniert so bei mir.
Cool, ja. Also ich glaube gerade, weil du sagst auch über Kohle sprechen und verhandeln und so, das ist wahrscheinlich einfach auch, ich glaube im kreativen Bereich und ich glaube als Frau muss man es richtig auch im Zweifelsfall lernen, oder?
Du sagst es ist wirklich so, ja. Ich habe mich am Anfang schwer getan, aber ich habe dann auch gemerkt, wenn ich das nicht mache, gehe ich einfach komplett baden. Und ich dachte, dafür habe ich nicht jahrelang diesen Beruf gelernt, dafür habe ich nicht studiert, dafür habe ich nicht gute Geschichten gemacht. Und dann kam das irgendwann und es wurde immer einfacher. Und ich habe vor allem irgendwann gemerkt, nicht nur ich mag das nicht, die andere Person mag das auch nicht. Ja, also der Ressortleiter, die Ressortleiterin, die findet solche Verhandlungsgespräche auch nicht toll. Das hat mir auch so ein bisschen geholfen. Und ohne geht es nicht. Und deswegen spreche ich darüber gerne und ich spreche auch über Zahlen, weil wie soll man sonst machen? Es war vor allem im Ghostwriting für mich auch, war ein schönes Erlebnis und das muss ich einmal erzählen, weil das will ich eben auch weitergeben. Als ich die erste Ghostwriting-Anfrage hatte, wusste ich wirklich gar nicht, okay, kriege ich da jetzt 5.000 Euro oder kriege ich 50 oder was passiert jetzt eigentlich? Und dann habe ich glücklicherweise von einem über zwei Ecken befreundeten Ghostwriter einfach einen vertraulich natürlich einen Vertrag geschickt bekommen. Und er hat mir gesagt, ich schicke dir den jetzt, weil als ich mein erstes Ghostwriting gemacht habe, habe ich das für 7.000 Euro gemacht. Und wir haben schon gesagt, ne, ja, ihr macht zu Recht große
sechs
Augen.
Monate.
Richtig, ja. Genau, 7.000 Euro
Brutto.
Ja, ganz genau, so wie also, in aller Welt. Ne? Mhm. Und er hat halt gesagt, damals hat mir niemand verraten, was ich verlangen kann und das ist nicht okay. Und dann hat er mir seinen Vertrag geschickt und hat gesagt, unter 15 darfst du eigentlich nicht anfangen zu arbeiten. Und das war dann schon mal eine gute Hausnummer. Natürlich kann man sich jetzt auch ausrechnen, 6 oder 5 Monate für 15 brutto funktioniert auch nicht gut.
Nee.
Und deswegen habe ich gesagt, hart und mutig verhandeln.
Ja.
Und auch liebevoll. Also das soll jetzt gar nicht so mega konfrontativ klingen, weil Menschen, ob es jetzt im journalistischen Beruf und Bereich ist oder bei den Verlagen, die machen sich auch gar nicht so viel Gedanken um einen und wie man sein Leben finanziert. Die haben halt irgendwie so Zahlen im Kopf und dann bieten die das an. Und ich habe es ein, zwei Mal erlebt, dass ich dann auch ins Gespräch gegangen bin und gesagt habe, weißt du, es ist nicht so, dass ich euch abziehen will und dann nach Bali fliege oder so, sondern ich muss davon leben, ich möchte davon leben und habe keinen reichen Onkel oder so. Und selbst wenn ich einen hätte, ich müsste es ja selber bewerkstelligen. So. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da hatte ich einmal ein tolles Erlebnis, war zwar nicht beim Ghostwriting, aber auch, da ging es auch um einen Text. Und hat die Person gesagt, ich habe das jetzt gerade erstmal so richtig verstanden und wir setzen dein Honorar jetzt hoch. Und das war natürlich ein tolles Erlebnis.
Klar, cool. Also man muss mutig sein, sich trauen, da in Gespräche zu gehen. Und das ist ja leider was, was man nie lernt. Ne?
Voll.
Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, Dörte, wir beide haben ja, wurden ja auch mal ausgebildet als Volontärinnen. Da kam das sowas ja auch nie zur Sprache.
Ja.
So. Und man muss ja nicht nur verhandeln, wenn man frei arbeitet, sondern ja auch auf dem...
Absolut.
Ja. Und verhandeln ist halt einfach nochmal in der kreativen Branche, im Journalismus, in der Medienbranche, hat einen ganz anderen Stellenwert als in anderen vielleicht ein bisschen wirtschaftlich zentrierteren Jobs.
Total.
Ne? Also ja, deswegen hat man auch einfach weniger Möglichkeit zu handeln, weil man es ja ein und für sich gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ne? Es ist nicht so ein klassischer 9-to-5-Job. Mhm. Es fließen viele andere Sachen als jetzt Arbeitsstunden rein und Input, Outcome ist auch ein bisschen schwieriger zu bestimmen und so. Die Qualität von etwas Geschriebenem ist manchmal auch Geschmackssache und sehr subjektiv und so. Also da kommt ganz viel zusammen, finde ich. Es ist ein Job, den man aus Leidenschaft macht und auch das, ne, spielt ja nochmal anders rein.
Total. Und das ist es auch mit dieser, also ich unterstreiche das oder unterschreibe das mit der Leidenschaft, habe ich auch total. Und manchmal glaube ich aber, vielleicht führt es auch dazu, dass man so denkt, ja, es ist einfach so ein crazy Talent schreiben. Und da sage ich, nein, das ist ein Handwerk und man muss es lernen und man kann es lernen. Und das ist auch natürlich bei dem Buchthema, ne, es ist immer ein großer Traum für Menschen, mal ein Buch zu schreiben und oder mal einen Text in diesem Magazin oder bei diesem Medium zu veröffentlichen. Und dann kriegt es aber so schnell die Note von, ich bin so ein Bittsteller. Bin ich aber nicht. Ich habe einen Beruf gelernt und biete euch was Gutes an, was diverse Nachrichtenwerte hat, was unterhaltsam ist, was informativ ist, was gelesen wird. Und da möchte ich auch den ordentlichen Gegenwert dann.
Mhm, absolut, ja.
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für den Appell, für den Pep-Talk.
Sehr gerne.
Dazu. Wir haben uns gefragt, das Thema Ghostwriting und Co-Autorenschaft. Wussten da eigentlich der Unterschied? Weil das, was du jetzt zum Beispiel, gut, du führst die Gespräche, du schreibst dann zwar alleine, aber du hast ja quasi eine Kollegin, einen Kollegen für Input. Aber gibt es da einen Unterschied eigentlich?
Es gibt, würde ich sagen, ich habe jetzt noch nie so richtig doll drüber nachgedacht, ehrlicherweise. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied in der Sichtbarkeit. Wenn ich jetzt so auf meine bisherigen Bücher, Werke gucke, das, was ich jetzt gerade schreibe, wird voraussichtlich, wenn alles klappt, das erste, wo ich mit auf den Titel gehe zum Beispiel. Da war es so, dass die Zusammenarbeit und auch die Protagonistin, wir hatten natürlich einen guten Vibe, das gehört wahrscheinlich dazu. Es war aber auch so, dass ja, viel, wobei es ist eigentlich immer so, dass viel Input vom Ghost kommt. Der Ghost macht die Dramaturgie und sorgt dafür, dass es zu einer Geschichte wird. Also ich würde mal sagen, der Arbeitsinput ist wahrscheinlich bei mir immer gleich gewesen. Dann ist einfach die Frage, was möchte die Person? Darum geht's tatsächlich auch in erster Linie, ne? Ob jemand sagt, ich möchte da alleine draufstehen, hatte ich auch schon, wo ich das Gefühl hatte, das könnte doch jetzt eigentlich eine Co-Autorenschaft werden. Aber die Person wollte dann alleine auf den Titel, das ist dann okay. Und im aktuellen Fall wird es wahrscheinlich so sein, dass ich mit draufgehe. Auch aus dem Grund, weil ich sage, ja, bin ich cool mit, weil es passt auch zu meinem journalistischen Portfolio. Ich halte das Thema für gesellschaftlich relevant. Und ja, also ich kann es jetzt gar nicht als genauso mit einer Definition beantworten, Hella, aber ich würde sagen, es geht dann um die Sichtbarkeit.
Mhm. Mir ist gerade noch eingefallen, wenn du verschwiegen wirst. Mhm. Und jemand sagt, das ist mein Buch, das habe ich. Und dann kommen in so Gesprächen, also angenommen, Dirt und ich hätten jetzt hier jemanden sitzen und würden dann sagen, und, wie war der Schreibprozess? Was wird denn da geantwortet?
Verrückt, für mich werden da sehr verrückte Sachen geantwortet. Es ist oft nicht besonders detailliert, sondern es wird dann sowas gesagt wie, es war eine tolle Reise, ich habe nochmal ganz neu über mich nachgedacht, nochmal ganz anders reflektiert. Das wird dann oft gesagt. Einmal habe ich auch gehört, da ging es gar nicht um ein Projekt von mir, ich wusste aber, dass es ein Ghostwriting war. Da hat die Person gesagt, sie hat einen Wochenend-Workshop zum Thema Buchschreiben gemacht und dann deswegen konnte sie das Buch schreiben.
Ein Naturtalent.
Ja, genau. Und ich dachte so, krass, wow. nur 48 Stunden? Ja,
oh, den cool. Workshop will ich auch.
So, also, aber die Leute, glaube ich, zumindest war das die letzten Jahre so, die kaufen das einem ab, weil ich wusste vor 20 Jahren wahrscheinlich auch nicht, dass es GhostwriterInnen gibt. Ich habe da auch nicht drüber nachgedacht.
Was glaubst du denn, wie viel geghostet ist quasi? Also, weiß ich nicht, vielleicht hörst du Sachen, vielleicht merkst du es auch an. Ich weiß es nicht, was da dein Profiblick auf die Szene ist.
Ich glaube, also es ist jetzt wirklich nur so eine Einschätzung, ohne es wirklich zu wissen. Ich glaube, fast alle, also Werke von Nicht-AutorInnen, sage ich mal, ich glaube, die sind fast alle geghostet.
Also viel bei Prominenten.
Ja, genau. Aber auch bei WissenschaftlerInnen. Also es gibt auch, ich habe eine Kollegin, die für einen Arzt einen tollen Ratgeber geschrieben hat. Und da denkt wahrscheinlich auch jeder, ein Arzt kann natürlich ein Buch schreiben. So, der hat auch seine Interviews gegeben und sie hat es geschrieben. Und ich finde das aber auch gar nicht schlimm, das so zu sagen und zu entzaubern. Also ich möchte da auch niemanden was nehmen. Ich finde das eher spannend und witzig und cool.
Und das macht es ja auch so ein bisschen geheimnisvoll.
Ja.
Dann irgendwie auch, ne?
Ja. Ja. Ich kriege auch manchmal die Frage, ist das eigentlich legal? So, ja, voll. Wir haben ganz viele Verträge und es ist alles festgehalten.
Du machst nichts Kriminelles.
Nein.
Und jetzt hast du ja gerade eben schon am Anfang gesagt, dass sich auch das bei dir ein bisschen geändert hat im Laufe deiner Ghostwriting-Karriere quasi, dass das erste Werk noch sehr hinter den Kulissen war und dann hat es sich aber sozusagen auch immer mehr deine Arbeit sich in den Vordergrund getragen. Etwas mehr. Glaubst du denn, dass das generell im Wandel ist, dass Menschen die schreiben lassen, auch weil es einfach ja ein bisschen eine Art, zumindest in der Szene offenes Geheimnis ist, dass das sozusagen Ghostwriter mehr in den Vordergrund treten können, dürfen, sollen?
Also ich glaube, manche Ghosts wollen das sowieso gar nicht. Ich glaube, die sind total glücklich mit der zweiten Reihe und wollen nichts anderes. Ich habe aber trotzdem, also meine Wahrnehmung ist die, dass das Thema auf einmal so ein bisschen da ist. Es war vor einem Jahr, glaube ich, gab es einen großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung mit der Headline, ich bin's, die Ghostwriterin. Da dachte ich zum ersten Mal, oh, cool, okay. Dann gab es, weiß ich von KollegInnen, die auch Podcast-Einladungen schon hatten, wo drüber gesprochen wird. Dann kam eure Einladung. Also ich habe das Gefühl, das Thema ist auf einmal so ein bisschen mehr da als noch vor 5 Jahren. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Glaubst du, das hat auch ein bisschen was mit den sozialen Medien und mit Influencerinnen zu tun? Weil immer mehr Personen auch eine wirklich signifikante Öffentlichkeit haben mit Followerzahlen und so weiter. Und da dann über den nächsten Schritt dann auch ein Buch schreiben und das wieder in eine Form zu bringen, die man in der Hand hält, ja, über die sozialen Medien hinaus, dass da das Bedürfnis und auch die Zielgruppe da ist neu.
Du meinst jetzt, dass der Ghost sichtbar wird oder dass eben auch InfluencerInnen Bücher schreiben?
Dass der Beruf genau bekannter wird und auch, dass eine größere Nachfrage da ist, eher.
Ja, womöglich. Also ich kann ehrlicherweise nicht so richtig viel Qualifiziertes wahrscheinlich zu den InfluencerInnen sagen. Ich weiß aber, dass die total auf den Buchmarkt strömen und manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert es auch nicht. Und ich habe mich auch schon oft gefragt, was es da an Marktforschungsergebnissen gibt, weil ich jetzt gar nicht zwingend davon ausgehen würde, dass die Menschen, die auf Insta und TikTok große Fans sind, dass die dann auch definitiv sich ein 250-Seiten-Buch kaufen. Aber manchmal klappt das, ja. Und dann hat man auch schnell den Bestseller-Button. Ja,
interessant.
Mhm. Weil das habe ich nämlich auch gerade gedacht, nur weil jemand viele FollowerInnen hat, bedeutet das ja nicht, dass die auch alle, weiß nicht, 15, 18, 25 Euro für ein Buch ausgeben, dass die dann nicht in Häppchen mit Bewegtbild serviert bekommen am Ende. Ne?
Ja.
Jetzt haben wir ein bisschen in die Vergangenheit geguckt. Liebe Nina, jetzt wollen wir mit dir nochmal kurz in die Zukunft gucken. Mhm. Gibt es denn so ein Ghostwriting-Projekt, von dem du träumst? Für wen wärst du denn unglaublich gerne mal ein Ghost?
Also, ehrlicherweise habe ich manchmal so die Momente, wenn sowas erscheint wie die Autobiografie von Harry, von Prinz Harry, dass ich so denke, oh, sowas mal geschrieben zu haben. Dann denke ich aber wieder, oh Gott, wahrscheinlich war die Zusammenarbeit total anstrengend, weil der nie Zeit hatte oder keine Ahnung. Das ist ja auch immer sowas. Wie zuverlässig ist die Person? Wie viel liefert sie dir? Ich weiß auch von Werken, die durch Sprachnachrichten von dem Promi entstanden. Ja, genau. Wirklich, oh mein Gott. So, da würde ich sagen, so kann ich nicht arbeiten. Und dann denke ich wieder, ach komm, ist total okay, dass es noch nicht Harry und auch nicht Angela Merkel war oder so. Ich glaube tatsächlich, mein Wunsch auch für die Zukunft ist, dass ich weiter solche Projekte wie die letzten haben kann, wo ich Geschichten erzählen darf, die ich für relevant halte, wo ich Vertrauen bekomme von der Person und dann meine Arbeit machen kann und darf und da irgendwie das Gefühl habe, was zu machen, was gut ist. Das klingt jetzt sehr cheesy, merke ich grad. Aber ich glaube, das ist es. Also ich habe gemerkt, natürlich ist es cool und spannend, eine Person bei sich sitzen zu haben, auf einmal, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Was ich zum Beispiel sagen kann, die Autobiografie von Peggy March, der Schlagerlegende, die habe ich geschrieben. Und es war natürlich cool, auf einmal mit Peggy March beim Frühstück zu sitzen. Keine Frage. Aber auch Peggy March ist ein Mensch. Ich glaube, dass es mir darum geht, das war übrigens eine sehr schöne Zusammenarbeit, dass ich meine Arbeit gut machen kann. Ja, das wünsche ich mir weiterhin.
Und dann auch dahinter stehen, was du dann
geschmacht hast. Ja, absolut. Ja, vor allem fachlich. Ich habe gemerkt, so mein Herz hängt dann so, so sehr an der Dramaturgie. Und wenn man sich dann sowas überlegt hat, wo man merkt, okay, das ist richtig gut spürbar. Also erstmal irgendwie bauen wir was auf und dann geht's richtig in den Keller und es fährt dir in den Magen. Und wenn die Person dann sagt, ach, und da doch mit so einer Imagebrille halt drüber guckt oder das Management sagt, ah, also nee, das können wir nicht erzählen. Oh, das tut mir weh.
Das kann ich mir vorstellen. Ja klar, aber da bist du halt eben auch dann Dienstleister wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Genau. Das ist genau das richtige Wort. Es tut weh, aber es ist richtig, ja.
Aber du hast ja vorhin schon gesagt, dass die ProtagonistInnen auch loslassen müssen und im Zweifel musst du dann auch mal loslassen.
Ja,
ne?
Ganz genau. Ja. Das ist die Challenge, ja. Und das wird von Buch zu Buch einfacher.
Spannend. Aber William wäre ja noch frei. An dieser
Stimmt.
Stelle mal.
Den finde ich leider nicht mal halb so spannend wie Harry.
Ich glaube auch, das Buch wird mega langweilig.
Ja, vielleicht ja.
Das weiß ich gar nicht. Vielleicht gibt es dann ja so umso mehr, wenn noch nicht so viel an der Oberfläche ist, kann man natürlich auch noch mal viel Unbekanntes erzählen.
Wenn er vertraut und loslässt. Ja.
So, sollen wir das als Bewerbung raussenden?
Ich denke nochmal drüber nach.
Oder Harrys Band 2.
Ja, vielleicht das, ja. So. Hat Meghan Markle, oh nein, Sussex muss man ja sagen. Oh Gott, hat die schon eine Autobiografie?
Bestimmt. Ich möchte ihr nicht zu nahe treten, aber ich glaube, die würde das selber schreiben.
Da hast
ich glaube, das lässt sich
recht.
Nicht nehmen.
Stimmt.
Ja. Ja. Und es gibt ja auch immer verschiedene. Ne? Es gibt ja auch bei Autobiografien immer die geschrieben werden, die mitgeschrieben werden, die freigegeben werden. Und so. Also
richtig.
Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche, fast schon Untergenres.
Wirklich, ja. Genau so ist es. Ja. Also ich habe jetzt wirklich meine Arbeitsweise geschildert, so die sich irgendwie bewährt hat für die Zusammenarbeiten, die ich hatte. Aber es gibt wirklich viele, viele Varianten. Ja.
Ja. So, es gibt auch auf dem Rest des Buchmarktes viele, viele Varianten, liebe Nina. Und weil wir ja auch immer gerne euch, liebe Hörerinnen, ein paar Büchertipps mitgeben wollen, haben wir auch Nina gebeten, wiederum welche mitzubringen. Nina, was liest du gerade gerne? Was liest du schon immer gerne? Was hast du ganz oft gelesen? Was hast du im Gepäck?
Über diese Frage habe ich mich total gefreut. Ich lese eigentlich am liebsten psychologische Familienromane und Sachen, die einen nicht unbedingt fröhlich machen. Keine Ahnung, warum ich bei Literatur, bei Büchern immer dieses Bedürfnis habe, weil Filme kann ich total gut auch leichte Kost haben. Bei Büchern möchte ich immer was, was mich irgendwie so ein bisschen in der Magengrube trifft. Aber ich habe nicht nur solche Sachen jetzt für heute ausgesucht und mitgebracht. Wobei, warte mal, wir gucken mal.
Ist ein geghostetes Buch dabei?
Nein, natürlich nicht. Das wäre geil, wenn ich euch jetzt einfach drei Sachen von mir unterjubeln würde.
Ja. Wir recherchieren das nochmal nach, Nina. Dann werden wir investigativ.
Das ist okay. Nein, also ich habe einmal mitgebracht, und das ist einfach original, ein Familienroman, Long Island Compromise. Ist letztes Jahr erschienen von Teffi Brodesser-Aigner, einer Journalistin, ich glaube, von der New York Times. Ich habe es letztes Jahr in London gesehen und mitgenommen und gekauft. Und es ist in Deutschland original, ich glaube, vor 2 Wochen erschienen. Da heißt es, ich glaube, Die Fletchers von Long Island. Ist die Geschichte einer jüdisch-amerikanischen Familie. Und ich bin noch mittendrin, obwohl ich schon seit einigen Monaten auf dem Nachttisch liegen habe. Liegt aber nicht am Buch, sondern an mir, dass ich es nicht so schnell durchkriege. Es ist so, dass das Buch beginnt, die Geschichte beginnt, als der Vater entführt wird. Und er wird dann wieder an seine Familie ausgeliefert, ist das falsche Wort, glaube ich, aber er kommt wieder nach Hause und die komplette Familie schluckt dieses Erlebnis und es wird irgendwie nicht mehr drüber gesprochen. Und Jahre, Jahrzehnte später kommt es dann dazu, dass man merkt, okay, dieses verschluckte Trauma, beziehungsweise Trauma ist, glaube ich, immer verschluckt, aber dieses Trauma hat das Leben aller Familienmitglieder geprägt und natürlich auch in Richtungen, die irgendwie nicht gut und nicht gesund sind. Das ist das eine.
Klingt spannend.
Absolut.
Ja. Dann habe ich noch mitgebracht einen kurzen Roman. Dieser Beitrag wurde entfernt, heißt er, von Autorin Hanna, ich weiß nicht genau, wie man ihren Nachnamen ausspricht, Berfötz oder Berfötz mit V. Hat, glaube ich, 120 Seiten. Und das hier fand ich, also das habe ich schon gelesen, das liegt nicht angelesen rum. Hier finde ich das Setting wahnsinnig aufregend. Die Protagonistin arbeitet in einer Firma, die Social-Media-Beiträge prüft auf Gewalt, auf Rassismus. Und da die fürchterlichsten Dinge Tag zu Tag und vor allem in ganz hoher Schlagzahl zu sehen bekommt. Das ist so ein Buch, wo man ganz wenig nur verraten darf, damit es funktioniert, finde ich. Damit es einen ja eben in der Magengrube trifft. Deswegen will ich gar nicht so viel sagen. Und irgendwann, also die Protagonistin geht davon aus, dass sie das alles gut handeln kann. Und irgendwann merkt sie, dass das ihr Leben doch sehr, sehr doll beeinflusst.
Oh, super relevantes Thema. Mhm. Oh, spannend.
Ja. Okay. Und dadurch auch, dass es, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr auch gerne und gut lange Bücher lesen könnt. Ich kann das schon manchmal auch, aber ich bin auch immer glücklich, wenn ich sehe, ach cool, nur 120 oder nur 180 Seiten oder so. Das kann man wirklich auch an einem Wochenende einfach lesen.
Cool. Kommt drauf an, ne? Manchmal ist man auch traurig, wenn man nach 150 Seiten feststellt, oh, ich würde gerne jetzt noch 300 lesen.
Ja,
bitte.
Das stimmt.
Gibt es einen zweiten Band vielleicht?
Ja, voll. Dann habe ich noch mitgebracht, was Älteres, von, ich glaube, 2012 ist es erschienen, Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Ihr kennt es als Buch und wahrscheinlich auch als Film.
Ja, ja, genau. Bei beidem durchgeweint.
Voll.
Da habe sogar ich auch geweint. Eine Schlosshündin.
Weinst du nicht schnell?
Nein.
Wie ist es bei dir,
Dörte? Ja, immer.
Ich auch, immer. Immer und dauernd.
Bei jedem Buch. Deswegen ist das eine Frage, die häufig gestellt wird und auch ein großer Maßstab für mich, wenn Hella sagt, ja, ich habe ein Zitat Tränchen verdrückt, dann ist das schon ein sehr rührendes Buch. Dann kann man davon aber auch ausgehen, dass ich 10 Seiten durchgeweint habe.
Okay.
Also in dem Verhältnis steht das ungefähr.
Also ich bin voll bei dir, Dörte. Ja, ich habe auch, also ich habe das Buch, glaube ich, als es rauskam, gelesen, war da Anfang 30 oder 30, auch viel geweint. Und es ist ja eigentlich ein Jugendroman, mehrfach ausgezeichnet. Und ich erinnere mich einfach noch so gut an das Gefühl, dass mir diese Geschichte von diesen zwei verliebten Teenagern, was vielleicht banal klingt, aber eben gar nicht ist, was diese Geschichte mir damals gegeben hat. Nämlich so das Gefühl von, check erstmal wieder, was wirklich wichtig ist im Leben. Das klingt jetzt so abgedroschen, aber es war, oh, ich kriege jetzt auch gerade Gänsehaut an den Beinen. Es war aber für mich wirklich so und vielleicht sollte ich es nochmal lesen.
Ich finde auch, da hat John Green einfach literarisch so ein unglaublich wunderschönes, faszinierendes Werk hingelegt, weil ja dem Ganzen trotz wirklich dieser Ernstheit, dieser Tiefe, dieses Schmerzes, der Krankheit Krebs, ne, die beiden Teenager haben beide, sind beide todkrank eigentlich, aber so eine Leichtigkeit trotzdem in diesem ganzen Roman innewohnt und es ist so wunderschön und auch gar nichts verloren geht an diesem, wir sind Teenager und wir leben das Leben und wir machen da eigentlich auch Witze darüber und so, also das hat diese Balance zwischen Tiefe und Heiterkeit und manchmal auch Zynismus. Und so. Also das gelingt ihm so wunderbar. Ja. Also allein deswegen muss man es nochmal lesen.
Total.
Wenn du auch eine Leserin bist, die sehr schnell alle Schleusen offen hat, wo liest du denn solche Bücher dann?
Ich kann nur zu Hause lesen. Manchmal nehme ich Bücher mit in Cafés und fühle mich total cool, weil ich denke, wow, ich wohne in der Großstadt und lese jetzt ein Buch im Café.
In Hamburg.
Genau. Und ich kann mich einfach gar nicht konzentrieren und ich mache nach zwei Seiten zu und trinke einfach nur meinen Kaffee. Also ich lese original zu Hause. Und ich muss es mir leider in Anführungsstrichen, obwohl ich so Bücher so liebe und so gerne lese, ich muss es mir immer so richtig vornehmen. Und ich fürchte, dass es an Social Media und an meinem Handy liegt. Und ich mache zum Beispiel immer ohne Handy Urlaub seit ein paar Jahren, auch seit ich selbstständig bin, weil ich sonst nicht abschalten kann. Führt aber auch dazu, dass ich dann immer so richtig viel lese. Und dann bin ich immer total glücklich und erfüllt und genährt. Und dann komme ich nach Hause und denke, warum kriege ich das sonst nicht hin? Und ich kriege es aber nicht hin.
Das haben wir auch schon festgestellt. Wir haben eine Sonderfolge gemacht, auch zum Thema mehr lesen. Mhm. Und wir haben jetzt natürlich durch den Podcast ein großes Pensum. Ne? Wir lesen ein Buch die Woche. Also für
krass, ja.
Und, aber wie doll Buch und Handy sich eigentlich gegenseitig fast ausschließen. Ne? Und wie sehr die Bücher zurückkommen, wenn man das Handy mal zur Seite legt, das ist einfach eine krasse Erkenntnis, die ich auch immer wieder habe.
Schon, ne?
Ja, unglaublich. Mhm.
Aber du liest auch ein, ich hätte fast gesagt, richtiges Buch, was ich meine, ist ein gedrucktes Buch und kein E-Book.
Ich lese sogar nie E-Book.
Und du liest schon ein richtiges Buch.
Ich lese nur, ich lese nur richtige Bücher sogar. Und ich habe neulich mit jemandem drüber gesprochen, der Bücher dann auch verkauft oder verschenkt oder weitergibt und so. Das würde ich niemals machen. Außer das Buch hat mir gar nicht gefallen. Aber Bücher sind das schwerste Umzugsgut, das ich immer habe. Und das die meisten Kisten irgendwie benötigt und sind für mich auch irgendwie Einrichtungsgegenstand, wenn die dann da sind und da stehen und ich ordne die nach Farbe, das gibt mir Ruhe im Kopf und so. Und ohne Bücher und Bücherregal wäre es voll traurig, ja.
Also ein schickes, buntes Bücherregal.
Bunt, aber geordnet.
Regenbogen-Bücherregal.
Ist aber natürlich eine Platzfrage.
Das stimmt, aber so ein Bücherregal kriegt man doch unter in der Wohnung.
Vor allem in Hamburg.
Ja, genau.
Also für eine Bibliothek müssten wir alle woanders wohnen.
Ja, das ist richtig. Ja.
Liebe Nina, wir möchten dich natürlich nicht ziehen lassen, ohne dass du vielleicht auch nochmal sagen kannst, dass du ja nicht nur Bücher schreibst, sondern auch einen eigenen Podcast hast.
Das stimmt, danke. Oh, das finde ich toll. Ja, ich habe tatsächlich einen eigenen Podcast zusammen mit einer Kollegin und Freundin, Heide Grehl, ebenfalls Journalistin. Unser Podcast heißt Sinn und Krise, Gespräche aus der Mitte des Lebens. Wir sind beide Ü40 und hatten irgendwann das Gefühl, man geht immer von dieser Zahl 100 aus und denkt dann, die Hälfte ist 50. Und dann haben wir gemerkt, wahrscheinlich ist die Hälfte einfach gar nicht 50, sondern wir sind vielleicht schon mittendrin. Damit zusammenhängt die 40 als magische Zahl. Und die Frage, ist es denn nur eine Zahl oder passiert da einfach sehr, sehr viel im Leben von Frauen? Und wir haben herausgefunden, beziehungsweise sind der Meinung, es passiert wahnsinnig viel. Deswegen gibt es auch Staffel 2, die seit wenigen Wochen läuft. Und danke, dass ich hier kurz was dazu sagen darf. Wir haben Themen wie Muttersein oder Nicht-Muttersein in der Mitte des Lebens. Was bedeuten Freundschaften in der Mitte des Lebens? Natürlich sprechen wir auch mal über sowas wie Perimenopause und Pubertät. Aber auch zuletzt über Literatur für Frauen und von Frauen Ü40. Ja, all solche Themen.
Toll. Also Bücher sind überall.
Ja, Bücher sind überall.
Bücher sind überall.
Wie schön, dass du heute hier bei uns vor dem Mikro warst und mit uns auch ein Gespräch aus der Mitte des Lebens geführt hast, finde ich. Das war sehr schön, hat uns viel Freude gemacht.
Ich will mich auch unbedingt bedanken. Erstens war ich sehr, sehr stolz und habe mich geehrt gefühlt, als ihr mich eingeladen habt. Und es hat mir jetzt auch einfach riesengroßen Spaß gemacht. Und ihr seid unglaublich angenehme Interviewerinnen und Menschen und Frauen. Deswegen vielen, vielen Dank. Das war toll.
Sehr gerne.
Vielen lieben Dank. Das geben wir gerne genauso zurück.
Danke. Falls ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das machen. Schickt uns eine Mail an buchclub@bildderfrau.de und ihr dürft uns auch gerne folgen und den Podcast abonnieren, 5 Sterne geben, die Glocke aktivieren, alles das, was man noch machen kann, während man hört.
Genau. Und wenn ihr jemanden kennt, den dieser Job Ghostwriterin oder Ghost sein genauso interessiert wie uns, dann schickt doch einfach die Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt, gerne einfach mal weiter. Und falls ihr zwischendurch mal wissen wollt, was bei uns sonst so los ist im Podcast Seitenweise Glück, sind wir auf dem Instagram-Account von Bild der Frau unter @bildderfrau. Und ansonsten, wenn es nichts mehr zu sagen gibt, Hella, jetzt? Nee, ne?
Fertig.
Hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.